Hallo zusammen, heute bei uns im Disruptiv-Podcast Tim Verhoeven von Indeed.
Disruptiv, die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Und Tim, schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig.
Dankeschön.
Genau, vielleicht ein, zwei Sätze zu Tim für diejenigen unter euch, die Tim noch nicht kennen. Tim ist seit vielen Jahren in der HR-Welt unterwegs und beschäftigt sich intensiv damit, wie sich unser Arbeitsmarkt verändert. Also ein spannendes Thema, gerade aktuell. Und bei uns geht es heute um Folgendes. Einmal um die Erwartungen an Gehalt, natürlich auch an Karrierewege und aber auch das Ganze auch im Zusammenspiel mit KI. Und darum, und das ist die spannende Frage, ob klassische Hierarchien überhaupt heute noch funktionieren. Wir werfen einen Augenblick auf Remote Work, ist ja auch nochmal in aller Munde. Back to Office ist ja überall das, was alle immer propagieren momentan. Und aber auch regionale Unterschiede. Und wir werden auch damit darüber sprechen, wie die Wahrnehmung auseinandergeht bei dem Thema Gehalt, was ja immer ein spät diskutiertes Thema ist. Ja. Also Tim, richtig cool, dass du da bist und erzähl doch mal unseren Hörern so ein bisschen, wer du bist.
Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Mein Name ist Tim Verhoeven. Ich bin mittlerweile seit 7 Jahren bei Indeed und verantworte dort das Thema Talent Intelligence. Das heißt, ich arbeite mit ganz vielen Daten, deswegen habe ich mich auch gut vorbereitet und viele Daten hier, die ich gleich droppen werde. Und bin selber aber seit knapp 15 Jahren in der HR- bzw. Recruiting-Branche unterwegs. Recruiting-Leiter gewesen, HR-Leiter in Größenordnung von ganz groß, 100.000 Mitarbeiter bis ganz klein, irgendwie 50 bis 100 Mitarbeitende. Und ja, freue mich, hier sein zu können. Ich glaube, eine Menge spannende Themen, die du vorbereitet hast.
Absolut. Ja, da bist du ja quasi ein alter Hase. Dann hast du die Lehman Brothers Krise erlebt, die Pandemie erlebt und jetzt die völlig verrückte Phase.
Wahnsinn.
Wenn wir genau dieses Thema nehmen, aktuell 2026, und die Frage, warum passen die Strategien, die wir vielleicht kennen, mit denen wir groß geworden sind, heute weniger als jemals zuvor? Was ist so das New Normal?
Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ich versuche es mal so ein bisschen strukturiert so anzugehen. Der größte Veränderungspunkt, der seit ein paar Jahren gerade im Markt ist, wir kommen aus einer Zeit, und wenn ich jetzt mal 15, 16 Jahre zurückblicke, wir hatten eigentlich kontinuierliches Wachstum. Wir hatten immer mal wieder so eine Phase, wo es ein bisschen runterging, aber kurz danach war das Wachstum eigentlich immer wieder schneller. Das heißt, fast alle HR-Organisationen sind auf dieses Wachstum eingestellt gewesen. Deswegen sind Recruiting-Abteilungen beispielsweise immer größer geworden. Und jetzt plötzlich seit 4 Jahren ungefähr eine Zäsur. Wir sehen, wir kommen von Krise in Krise in Krise in Krise. Und das ist gerade etwas, wo viele Organisationen, wo viele Arbeitgeber überhaupt nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Und ich glaube, das zeichnet gerade diesen Markt sehr stark aus.
Und woran liegt es deiner Meinung nach, dass die Arbeitgeber es nicht kommen sehen? Ich meine, die Überalterung der Gesellschaft, darüber habe ich in meiner Diplomarbeit 2006 geschrieben. Und dennoch sind heute Menschen oder Firmen davon überrascht oder überrollt. Selbiges mit dem Thema KI, wo viele Unternehmen nicht aufgestellt sind. Woran glaubst du, woher kommt das, dass Firmen gefühlt sich dort relativ spät darauf vorbereiten?
Weil die Bedrohungen noch nicht so nah scheinen. Also wenn ich überlege, 2006, Diplomarbeit, wenn da jemand als Entscheider war, dann war das Thema demografischer Wandel noch sehr, sehr weit weg. Da gab es aktuelle Themen, die wichtiger waren, die man immer wieder vorher priorisiert hat. Das ist das Dilemma zwischen wichtig und dringlich. Ne?
Also das Rückentraining, wenn der Bandscheibenvorfall da ist.
Auch ein schönes Beispiel. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, eigentlich vor 2, 3, 4 Jahren waren viele Arbeitgeber, die, glaube ich, plötzlich gedacht haben, wow, wir spüren den demografischen Wandel. Wir müssen uns darauf einstellen. Dann kamen aber die ganzen Krisen, es gab mehr Arbeitslose, der Arbeitsmarkt ist wieder ein bisschen leichter gewesen. Und plötzlich, naja, wir können uns erstmal jetzt auf andere Themen priorisieren. Das ist auch nachvollziehbar, wenn das Kernwirtschaftsmodell nicht funktioniert. Dann muss ich erstmal dafür sorgen, dass überhaupt Umsätze reinkommen, dass ich rentabel bin, um dann vielleicht die Dinge, die wichtig sind, aber nicht dringlich anzugehen. Also ich verstehe das schon und das ist das Paradoxe gerade. Es gibt, glaube ich, nicht die einfache Lösung dafür.
Absolut. Und wer bin ich, um das alles zu lösen? Ja, also die Frage ist halt, ist die Krise ein neuer Dauerzustand? Glaubst du, dass es einfach normal wird, dass wir uns in permanenten Krisenzeiten bewegen, navigieren, durch die HR-Welt uns bewegen?
Es gibt eine ganz schöne Kennzahl dafür. Und zwar gibt es den sogenannten Uncertainty Index, den globalen. Das ist eine wirtschaftliche Unsicherheitsbetrachtung auf volkswirtschaftlicher Ebene. Und die ist 30 Jahre lang relativ gleich geblieben. Und seit 4 Jahren ist die am explodieren. Das heißt, wir können gerade sehr schwer vorhersagen, was kommt. Ob Krise ist oder nicht, wir wissen halt nicht, wann die nächste Krise kommt. Und diese Unsicherheit ist fast schlimmer als die Krise, weil du dadurch nicht planen kannst.
Würdest du sagen, wie hoch ist der Anteil an der herbeigeredeten Krise in Deutschland? Da sind wir ja auch mal sehr, sehr gut drin. Ich hatte kürzlich mit einem italienischen Kollegen gesprochen und sagte, ich würde mir die italienische Leichtigkeit wünschen. Und er sagte nur, nein, 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 bei uns in Italien, das ist ähnlich wie in Deutschland. Und die Frage ist halt, weil die Märkte reagieren darauf, die Aktienmärkte reagieren darauf, was ist wirklich reale Krise und was ist aus deiner Sicht vielleicht auch ein bisschen, so komisch klingt, konstruiert?
Wir sehen gerade schon, dass weltweit eine sehr ähnliche Situation ist. Wir gucken, wir sind ja ein globales Unternehmen, wir sehen uns Arbeitsmarktdaten in den USA, in Kanada, in Japan und so weiter und so fort. Und die Trends sind schon relativ ähnlich. Mit einem großen Unterschied, die Volatilität ist anders ausgeprägt in unterschiedlichen Ländern. Das heißt, in Deutschland, wenn es einmal unten ist, dauert es relativ lange, bis es wieder bergauf ist. Wir haben eine gewisse Trägheit in der Wirtschaft. In den USA beispielsweise geht es deutlich schneller runter, aber dann auch schneller wieder rauf. Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir uns ein bisschen beschäftigen müssen. Wir müssen halt auch wieder Fahrt aufnehmen als Wirtschaft, um da wieder rauszukommen.
Okay. Ist denn so die Indeed-Daten zum Thema Stellenvolumen, korrelieren die mit der wirtschaftlichen Abkühlung? Also würdest du da einen Zusammenhang herstellen?
Ja, absolut. Ich habe mal ein paar Zahlen vorbereitet, weil der Monat ja quasi gerade vorbei ist, der März. Und wir sehen, vor dem März dachten wir noch, dieses Quartal könnte eigentlich ganz positiv werden. Dann kamen auch wieder ein paar Sachen, die wir nicht erwartet haben. Und der März ist beispielsweise bei der Anzahl der Jobs nochmal um 3 Prozentpunkte runtergegangen. Wir haben das auch mal mit dem Jahresvergleich gemacht, weil man könnte ja sagen, na gut, ist es vielleicht so ein saisonales Thema möglicherweise? Ja. März, ja, schlechtes Wetter, Baubranche oder wie auch immer. So, von 43 der größten Berufsgruppen, die wir uns angeschaut haben, sind 38. Also die absolute Mehrheit deutlich am Schrumpfen. Platz 1, Kundenservice, 29 Prozentpunkte Rückgang. Immobilien.
Oder durch KI, oder?
Auch. Mhm. Ne? Es ist oft sicherlich, dass das Thema runtergefahren ist. Manche Branchen, die in Summe schwächeln, nehmen wir uns mal die Automobilbranche beispielsweise an, die kommen auch mit dazu. Wir haben also eine komplexe Gemengelasse. Immobilien, 23 Prozent Rückgang. Tourismus, Hotel, Events, 22 Prozent Rückgang. Mhm. Es gibt ein paar Highlights wiederum, die dagegen sind. Das sind aber das interessanterweise die Punkte, die in der Krise als so systemrelevant angesehen wurden. Zum Beispiel Sozialdienst, Sozialarbeit, einige medizinische Berufe, die haben auch noch zweistelliges Wachstum. Die Baubranche wächst. Mhm. HR ist gerade noch am Wachsen, kaum zu glauben. Ne? Das ist eigentlich ein ganz positives Signal. Mhm. Seit Anfang des Jahres die Anzahl der HR-Job um knapp 7% gestiegen.
Ja, erstaunlich. Man würde ja meinen, dort wird auch gespart.
Absolut, absolut.
Aber ich glaube, das ist genau die Komplexität im Markt, die auch diesen Bereich möglicherweise wachsen lässt. Ist da ein Eindruck dieses Infrastrukturpakets der Regierung, was uns ja allen viel Hoffnung gemacht hat, dass dadurch Investitionen angekurbelt werden und mehr Bedarf entsteht im Bau, in vielen Projekten, in städtischen Kommunen? Ist es vielleicht doch eher so, dass es vielleicht ein Paket war, um die marode Infrastruktur zu reparieren und gar nicht so ein Investitionspaket ist. Weil wir merken als Personalberater noch nicht den ganz großen Schub. Also wir sehen natürlich der Bereich Property Construction, die Baubranche, die kommt langsam, aber nicht in dem Maße, wie man es erwarten könnte aufgrund der Investitionen. Oder sagst du, wir haben da eben das Thema Trägheit schon mal bemüht, ist das genau ein Ergebnis davon?
Also wir sehen schon, wenn wir uns auch die Zahlen gerade angeguckt haben, ähnlich wie bei dir gerade, das Thema Bau beispielsweise profitiert davon, kann aber nicht kompensieren, dass es andere einfach gibt, die gerade runterfahren. Ich glaube, das ist diese Herausforderung. Es gibt gerade ganz, ganz viele Einflussfaktoren von Nahost, von Energie, von Ölpreisen und so weiter und so fort. Die kommen alle dazu, dass vielleicht dann dieses Konjunkturpaket alleine gar nicht in der Lage ist, das zu kompensieren.
Okay. Und würdest du sagen, das Thema KI ist schon überall bemerkbar bei euch? Also merkt ihr das? Die Berufe werden alle tech-affiner. Ich habe es vorhin auch mal gelesen, dass der Jobtitel an sich gar nicht mehr so die Bedeutung hat, ja, sondern eher, was steckt dahinter?
Ja, wie würdest du das total. Wir sehen, KI hat einen Einfluss gerade. Wir sehen, dass der Anteil von KI-Anforderungen an Stellenanzeigen zum Beispiel kontinuierlich steigt. Und wir sehen da einen ganz spannenden Zusammenhang. In den Berufsgruppen, wo die Anforderung an KI steigt, diese Berufsgruppen gehen in Summe gerade zurück. Was zumindest ein Indikator sein könnte, dass da gerade versucht wird, auch einzusparen. Du hast vorhin das Thema Kundenservice gesehen oder gesagt. Das sind dann die Dinge, wo wir sagen, okay, das ist zumindest ein Indikator. Können wir das hundertprozentig wissen? Nein, aber es ist ein starker Indikator.
Okay. Und beobachtet ihr bei Indeed eine Zunahme von Gehaltsangaben, also direkt in den Stellenanzeigen? Ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema vor dem Hintergrund eines möglichen Entgelttransparenzgesetzes. Hast du das Gefühl, ja, die Gehälter werden mehr und mehr ausgewiesen?
Was würdest du denn vermuten?
Ich würde sagen, wahrscheinlich branchenabhängig ein Stück weit und Need-abhängig. Das heißt, die Rollen, die dringend gebraucht werden, werden es wahrscheinlich eher noch mit inserieren. Aber da bin ich gespannt auf deine Einschätzung.
Also ich hätte jetzt vom Bauchgefühl gesagt, ja, ich gehe davon aus, auch weil natürlich das Entgelttransparenzgesetz kommt und sich viele Unternehmen darauf vorbereiten und manche das nutzen wollen, um auch das Thema Gehalt mit nach vorne zu bringen. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht aus, der Anteil ist in den letzten Jahren gesunken. Wir sind, ich schaue mal gerade auf die tagesaktuellen Zahlen, zwischen 3,5 bis 4,5% aller Stellen, die wir haben, und wir aggregieren ja alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, haben direkte Gehaltsangaben. Dazu kommt dann noch ein deutsches Spezifikum. Wir haben noch ungefähr die gleiche Anzahl an Stellen, die haben keine Gehaltsangabe, aber sagen, wir verweisen auf einen Tarifvertrag. Blödeste Lösung, die es gibt in den meisten Fällen, aber haben wir auch nochmal dazu.
Gerade als Personaldienstleister, wir haben ja auch unfassbar viele Stellenanzeigen selber draußen, weil wir jeden Tag Menschen Arbeit bringen. Hast du das Gefühl, die Klickraten sind höher, wenn ihr ein Gehalt angibt?
Ja, deutlich, deutlich. Wir sehen nicht nur Klickraten, sondern spätere Bewerbungsraten sind deutlich höher. Da sehen wir, je nachdem, in welcher Branche wir sind, 20-30%.
Das heißt, der Bewerber honoriert die oft die Ehrlichkeit
und Transparenz. Was aber auch momentan natürlich daran liegt, wenn nur 3,5 bis 4,5 aller Stellen das überhaupt haben, dann sticht's heraus, und zwar positiv, weil aber du weißt es zumindest.
Würdest du dann empfehlen, an alle Unternehmen da draußen, nehmt das Gehalt in die Stellenanzeige rein?
Wenn ihr eine Klarheit habt, die ihr ja bald haben müsst durch das Gesetz, dann bitte packt das Gehalt in die Stellenanzeige.
Jetzt aber mal, was ich auch beobachte seit Jahren, die Menschen, die neu reinkommen, verdienen oft mehr als die Stammbelegschaft. Dieser sogenannte Lift-Effekt. Ist es dann nicht irgendwie hinderlich, dass ich Stellen vielleicht auch ein bisschen höher ausschreiben muss, weil der Markt da draußen besser bezahlt, als ich innen drin bezahle?
Das ist ein ganz spannender Punkt, weil dieser Lift-Effekt, wie du ihn genannt hast, der ist jetzt gerade so ein paar Jahre echt nach oben gegangen, weil die Nachfrage nach qualifiziertem Personal total nach oben ging. Aber seit ein paar Jahren nimmt der rapide ab, weil jetzt sehen wir wieder, wir haben viel mehr Bewerber auf dem Markt, weniger Jobs. Das heißt, das Machtverhältnis wechselt gerade von Arbeitnehmerseite zu Arbeitgeberseite. Und das führt dazu, dass dieser, ich wechsle den Job und kriege einen großen Gehaltsbonus, deutlich geringer wird. Da gibt es ein paar Auswertungen von Payroll-Anbietern. ADP hat das vor kurzem gemacht, die nochmal sehr gut gezeigt haben, der schrumpft und schrumpft und schrumpft und ist jetzt ungefähr auf dem Niveau, was du auch behalten würdest, wenn du im Unternehmen bleibst. Und das finde ich total spannend.
Interessant. Ja, wir erleben das auch, viele Mitarbeitende in unserer Branche, die dann durch viele Wechsel zwischen Personaldienstleistern ihr Gehalt nach oben schrauben, irgendwann in einer Non-Billing-Rolle sind und jetzt radikal abgebaut werden und sich wirklich schwer tun im Markt mit überdimensionierten Fixgeldern. Ja.
Aber es ist nicht verwunderlich, oder?
Nein, das ist nicht schon erwartbar. Ja, klar. Ja, es ist immer die Frage, wie man sich dann selber einpreist. Ja. Gut, würdest du generell sagen, wir haben ein gutes Gehaltsniveau in Deutschland? Also ich habe jetzt wieder kürzlich gelesen, dass eigentlich die Gehälter steigen oder gestiegen sind, trotz all der Themen, die du vorhin genannt hast.
Hängt sicherlich von der Tätigkeit ab. Ne? Wir haben einen sehr, sehr soliden Mindestlohn in Deutschland, wo, glaube ich, viele andere Länder auch neidisch drauf schauen. Das Besondere ist sicherlich in Deutschland, dass wir trotzdem verhältnismäßig einen starken Abgabenanteil, aber wir reden, ne, wenn wir über ein Bruttogehalt reden und das mit anderen Ländern vergleichen, ist es ja nicht das gleiche Netto, was dabei rauskommt.
Das habe ich schon gemerkt, ja.
Ja, das soll vorkommen, dass man sowas dann bei sich selber plötzlich auch mal merkt. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch, wenn wir das Gehalt oder die Gehaltsentwicklung im gesamten Land anschauen, dann geht es uns immer noch gut, muss man sagen. Okay. Weil wir auch viele Rücksicherungen haben, dass Gehaltskürzungen in Deutschland halt auch nicht so einfach möglich sind. Das hilft uns im Zweifelsfall, dass wir da eine Stabilität mitkriegen.
Wenn ich mal das Wort Entgelttransparenzgesetz, es gibt, glaube ich, kein deutscheres Wort, was natürlich lange ist, bemühen darf. Da ist ja vieles auch noch nicht komplett klar, was kommen wird. Aber eine Sache, die ich mir gedacht habe, ist, wenn ich doch eher in einen Bereich mich begebe, wo ich transparent werde und die Dinge nachziehe und gleichziehe, ist dann das Gehalt in der Zukunft überhaupt noch ein Differenzierungsmerkmal? Weil es gab immer Firmen, die mehr bezahlt haben und dadurch attraktiv waren. Also wenn wir uns alle noch in Gefügen bewegen, was macht das?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir ein bisschen reframen, was ist das eigentliche Ziel des Entgelttransparenzgesetzes oder der Entgelttransparenzrichtlinie? Das Ziel ist es, Fairness und Gleichheit zwischen den Geschlechtern auch herzustellen in den Bezahlungen, weil da sehr, sehr viel Unterschied herrscht. Und der erste Schritt dafür ist erstmal, Transparenz zu erzeugen. Transparenz führt nicht dazu, dass es weniger Differenzierung gibt, sondern vielleicht sogar mehr Differenzierung, weil man es sieht.
Okay. Und das wird doch bei einigen zu richtig großen Aha-Effekten führen.
Absolut. Ich hoffe, es hat auch schon dazu geführt, weil wenn es noch nicht dazu geführt hat, dann sind die Unternehmen ganz schön schwer ran. Also wenn wir jetzt überlegen, das Ding soll im Sommer irgendwann kommen. Wer jetzt noch nicht angefangen hat, seine interne Struktur vernünftig aufzubauen und zu vergleichen, welche Gehälter sind denn mit was vergleichbar, wie sind Vergleichsgruppen und so weiter, der hat ein Problem, weil das dauert ganz schön. Wenn man nicht gerade so ein kleiner Laden mit 20 Mitarbeitenden ist, dann wird es echt jetzt eine Herausforderung, da muss man ordentlich Gas geben.
Ich kann da immer nur an einen Punkt verweisen, einmal an unsere Gehaltsstudien, wo man sich sehr, sehr gut orientieren kann. Haben wir jetzt von der DSAG kürzlich veröffentlicht. Und ich weiß auch, dass ihr von Indeed wirklich gute Marktdaten veröffentlicht, auch nochmal den globalen Vergleich habt. Also da an alle Zuhörer sich gerne auch an uns wenden, unsere Daten mal screenen. Das kann natürlich helfen, auch bei diesem spannenden Thema.
Darf ich kurz ein bisschen unabgesprochenes Lob loswerden für die Gehaltsstudie? Gerne. Da gibt's kein Widerwort, ne? Das finde ich sehr gut. Ich bin ja jemand, der immer sehr, sehr genau auch drauf schaut, wie wird mit Daten und so weiter gearbeitet. Und was ich echt gut bei euch finde, in dieser in den Gehaltsstudien, ihr seid sehr, sehr granular unterwegs. Weil es bringt mir nichts, wenn ich mir anschaue, keine Ahnung, was verdient ein Sachbearbeiter in Deutschland? Nein, ich muss runtergehen, ich muss mir Details anschauen, in welchem Ort ist das Ganze, in welcher Stadt ist das Ganze. Aber auch, ihr arbeitet nicht mit einem normalen Durchschnitt, sondern mit einem Median. Ihr guckt euch Perzentile an. Ich glaube, da ist schon echt eine Menge Fleisch am Knochen. Deswegen Shoutout, finde ich sehr, sehr gut.
Vielen Dank. Und wir waren selber erstaunt über die regionalen Unterschiede. Ja. Ja, und damit sind wir auch am Ende angelangt. Wir werden auf jeden Fall noch mal über andere spannende Themen sprechen. Auch das Thema Gender Pay Gap ist, glaube ich, ein Thema, was wir in der nächsten Folge gerne mal anschneiden können. Ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. War wirklich interessant. Und ja, Tim, ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.